Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, wir wollen unsere Predigtbetrachtung beginnen mit einem Bibeltext aus der Offenbarung. Ich habe aufgeschlagen Offenbarung Kapitel 2 und hier lesen wir die Verse 1 bis 3. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 3 und wer ein Bibelbuch dabei hat, tut gut daran, wenn er mitliest, denn wir werden einige Hinweise noch daraus finden. Es heißt folgendermaßen dort: Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe: Das sagt der dich hält, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast geprüft die, welche sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner erfunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen Last getragen und bist nicht müde geworden. Diese Darstellung, die wir jetzt gelesen haben, und das ganze Offenbarungsbuch wurde ja dem Johannes übermittelt auf der Insel Patmos. Der Bericht, der uns hier gegeben wird, ist die Schilderung von der dritten Missionsreise des Apostels Paulus. Denn der Apostel Paulus hat im Jahre 53 nach Christi Geburt sich aufgemacht und ist in verschiedene Städte gereist und kam unter anderem auch hier in die Stadt Ephesus. Ephesus war eine bedeutende Stadt in der damaligen Zeit. Die viertgrößte Stadt im Römischen Reich. Etwa 25.000 Einwohner hatte diese Stadt gehabt, Hauptstadt der Provinz Asia. Und der Apostel Paulus, der wollte jetzt hier die frohmachende Botschaft verkündigen. Der eine oder andere von uns war schon mal in dieser Stadt gewesen. Sie ist ausgegraben worden, war ganz zerstört. Man hat die Ruinen da versucht, wieder so ein bisschen zusammenzusetzen. Im vorletzten Jahrhundert waren so einige Archäologen an der Arbeit, um zu zeigen, dass das mal eine sehr prunkvolle Stadt gewesen ist. Der Apostel Paulus hat ja das Evangelium verkündigt und auf seiner letzten Missionsreise, die er nun macht, hat er sich vorgenommen, war auf der zweiten Reise schon kurz dort gewesen, jetzt gehe ich nach Ephesus, in diese Stadt, die auf hoher wirtschaftlicher Blüte stand. Sie hatte einen Hafen. Mit dem Hafen gab es dann Probleme, denn der Hafen, der lag an einem Nebenarm von einem Fluss, der ins Mittelländische Meer geflossen ist, und der war dann später immer ein bisschen versandet und da musste der Sand ausgebaggert werden. Aber als der Apostel Paulus da war, da war noch alles gut in Schuss gewesen. Da war ein großes Theater. Oh, da passten 24.500 Leute rein als Zuhörer in 66 Rängen an den Berg Pion gebaut. Und wenn du oben auf dem 66. Rang warst und hast runtergeguckt, da war die große Bühne nur ganz klein. Aber die Leute sind dahin marschiert und haben sich das angehört, was da dargeboten wurde. Und dann von diesem Theater ging dann eine wunderbare Straße, die Akadiane, die ging dann bis zum Hafen, halber Kilometer etwa, genau 530 Meter. Die war 11 Meter breit. Säulen rechts und links waren dann die Geschäfte gewesen und mit eleganten Fußplatten ausgerüstet. Diese Straße wurde sogar in der Nacht durch Gas beleuchtet. Hochinteressante Geschichte. Und da ist der Apostel Paulus hingereist und wollte da das Evangelium verkündigen. Und dann gab es natürlich in Ephesus noch etwas. Es gehörte zu den 7 Weltwundern. Das war der Tempel. Der Tempel der Diana, der Artemis bei den Griechen, und vorher hatten schon die aus Asien da einen Tempel errichtet, und der Tempel, der war an für sich sehr groß. Der war 3-mal so groß wie der in Athen, die Akropolis. 100 Meter lang und 50 Meter breit, und es waren über 100 hohe Säulen errichtet worden. 16 Meter hoch, manche sagen sogar 20 Meter, weil wir die ganzen gar nicht mehr gefunden hat. Und oben war ein Dach mit Marmorplatten angelegt. Kostbare Geschichte, war etwa 2 Kilometer entfernt von der Stadt Ephesus. Dort wurde ja die Diana, die Fruchtbarkeitsgöttin, verehrt. Fruchtbarkeit für die Menschen und für die Schafe und für die Rinder. Und gerade in der Frühlingszeit, da wanderten aus der Ferne die Leute dorthin, und da waren ja die Silber- und die Goldschmiede, die so kleine Skulpturen herstellten von dieser Göttin. Wird ein bisschen sonderbar dargestellt, in einem schwarzen Gestein war die da nun drinnen. Nur leider ist der Tempel ganz und gar zerstört worden im Jahre 263 durch die Goten, nach Christi Geburt durch die Goten. Und man hat so gut wie nichts mehr gefunden. Heute ist es ein freier Platz und da steht nur noch eine zusammengesteckte Säule, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das mal war. Es ist schön, wenn man die Zusammenhänge etwas kennt, damit man auch versteht, was dem Apostel Paulus da alles begegnet worden ist. Da gab es viele elegante Häuser natürlich, viele reiche Leute, Wirtschaftszentrum. Die Schiffe kamen aus Rom und die fuhren in den Hafen ein, und im Hafen wurden dann die Waren auf Karawanen verladen, die dann nach Asien pilgerten. Und von Asien kamen wieder Waren zurück, wo die Wirtschaft läuft und die Geschäfte funktionieren, es Wohlstand. Und da fühlten sich die Leute auch recht glücklich. Und dahin wanderte jetzt der Apostel Paulus auf seiner dritten Missionsreise. Was wollte er tun? Er wollte das Evangelium natürlich verkündigen und er war ein hervorragender Redner. Er ging zuerst in die Synagoge, aber da blieb er nicht lange, denn die Juden waren nicht sehr begeistert von seiner Botschaft. Und dann hatte er einen anderen Raum sich gesucht und dann hat er deutlich dort 2 Jahre lang gepredigt. Insgesamt war er ja 3 Jahre dort. Und er hat dann auch in der Umgebung Gemeinden gegründet. Das war eigentlich sein Hauptthema, die christliche Botschaft zu verkündigen und den Menschen das nahe zu bringen, wozu Jesus ihn ja persönlich beauftragt hat. Er machte das mit großer Freude. Und wenn du in Ephesus mal wanderst und auf dieser eleganten Straße gehst, da sind die Fußboden noch ein bisschen brüchig, aber ist noch da, dann hast du so das Gefühl, da ist auch mal der Apostel Paulus gelaufen. Rechts und links die eleganten Villen und da ist eine große Bibliothek am Marktplatz gewesen in alter Zeit, also eine wunderbare Stadt. Und jetzt hat der Apostel Paulus gepredigt und das werden wir hier, haben wir ja gehört, ist interessant, dass das genau oben beobachtet worden ist im Himmel. Denn er hat angefangen im Jahr 53 nach Christi Geburt und der Johannes war auf der Insel Patmos als Gefangener gewesen in den Jahren 94 bis 96. Als der Domitian dann gestorben ist, dann kam der Nachfolger und der Kaiser hat dann die Gefangenen freigelassen und da konnte der Johannes wieder zurückkehren nach Ephesus. Aber interessant ist, dass alles oben im Himmel beobachtet wurde. Denn was 40 Jahre vorher vor sich ging, hat Jesus im Auftrage seines Vaters dem Johannes übermittelt. Und deswegen freuen wir uns, dass wir diese Zusammenhänge hier lesen und betrachten können. Und was hat er ihm gesagt? Ich weiß deine Werke und deine Arbeit, ich weiß deine Geduld. Und es wird auch besonders betont, du hast um meines Namens willen Last getragen. Auch die, die sich jetzt entschieden hatten für Jesus Christus, hatten ja auch Probleme bekommen. Denn ihr wisst ja, die schrien ja hauptsächlich die Silberschmiede da, die kein Geschäft mehr machen konnten. Und dann sind die Massen in dieses große Theater geströmt. Und dort machten sie einen Aufruhr. Und dann hat man dem Apostel Paulus nahegelegt, geh lieber nicht hin. Geh nicht hin, es ist zu gefährlich für dich. Und dann hat er sich langsam aufgemacht und hat noch andere Städte besucht. Aber jetzt kommt das Interessante dabei. Und zwar ist das das, was wir in Vers 4 und in Vers 5 lesen. Da steht, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke, wo aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Was ist das jetzt? Die Gemeinde hat sich in den 40 Jahren verändert. Sie war begeistert von der Botschaft, die der Apostel Paulus gebracht hat. Aber jetzt wird uns erzählt, ich habe wider dich. Du hast zwar die Nikolaiten, die dann genannt werden, die hast du gemieden, das waren sonderbare Leute, gab es auch damals schon, es sickerten andere Auffassungen in den Kreis der Gemeinde hinein. Die sagten, der Geist ist auf Seite Gottes und mein Körper ist auf Seiten dieser Welt. Das heißt also, mit meinen Gedanken bin ich auf der Seite Gottes, aber mein Kaiser kann machen, was er will. Das waren die Nikolaiten. Hier haben die Epheser noch gemieden. Aber jetzt ist es interessant, wenn wir nun nachlesen und wenn uns das geschildert wird, was da in Apostelgeschichte 20 und dort Vers 29 und 30 geschrieben steht. Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 29 und 30. Und was hat der Apostel Paulus, der auf dieser dritten Missionsreise noch andere Städte besucht hat und dann nach Jerusalem zurückkehren wollte, auf seiner Heimreise, da hat er nochmal die Gemeindeleiter eingeladen nach Milet. Der Zeit halber wird hier geschildert, ist er nicht in den Hafen von Ephesus eingelaufen und die mussten 60 Kilometer wandern, bis sie dann in Milet waren. Und was hat jetzt der Paulus diesen Leuten gesagt? Und das muss man mal genau lesen, denn was steht hier drinnen? Vers 29 und Vers 30. Denn das weiß ich, sagt er, dass nach meinem Abscheiden werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Wann hat er das erzählt? Im Jahre 57 nach Christus. Immer noch fast 40 Jahre, ehe oben Jesus dem Johannes diese Botschaft übermittelt hat. Was hat der Apostel Paulus geahnt? Aus dieser wunderbaren Botschaft, die dort verkündigt wird, wird sich im Laufe schon von 40 Jahren einiges verändern. Und deswegen hat ja Jesus dem Johannes übermittelt, was sollte er tun? Im Auftrage Jesu sollten die dort lebten in Ephesus Buße tun, das heißt, sie sollten ihre Sinne, ihr Denken sollten sie ändern, denn sie hatten, wie es hier geschrieben steht, die erste Liebe verlassen. Und interessant ist jetzt, dass der Johannes sein Evangelium und die drei Briefe, die hat er erst nach der Zeit geschrieben, nach der er auf Patmos gewesen ist. Die anderen drei Evangelisten, der Matthäus und der Markus und der Lukas, die haben ihren Bericht über das Leben Jesu schon vor der Zerstörung der Stadt Jerusalem, vor dem Jahre 70 geschrieben. Aber der Apostel Johannes hat sein Evangelium erst später verfasst. Denn durch dieses Evangelium war er bemüht, denen in Ephesus und in der Umgebung zu zeigen, worum es überhaupt geht, im Glauben an Jesus. Sie haben die erste Liebe, die haben sie verlassen. Und der Johannes, der schreibt in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3, es ist die Liebe zu Gott, der Ausdruck unserer Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und da steht dahinter, und seine Gebote sind nicht schwer. Wir werden durch das Halten der Gebote nicht errettet, sondern, das haben wir in der Sabbatschule gehört, sondern durch das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Aber es ist der Ausdruck unserer Liebe zu Gott, dass wir ihm gehorsam sind. Wie lauten denn die 10 Gebote? Wie heißt denn das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Keine 2 Götter, keine 3 Götter, keine vier Götter oder so viel wie die Ägypter damals hatten. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und das ist das, was in den Geboten verankert ist. Und wie heißt denn das vierte Gebot? Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Das ist das längste Gebot. Denn in sechs Tagen heißt es dann, hat der Herr Himmel und Erde gemacht und ruhte am siebten Tag. Viele Leute kennen die Gebote gar nicht mehr. Warum? Weil sie in den kirchlichen Katechismen ganz verändert worden sind. Das eine Gebot ist gestrichen worden. Das Gebot des Sabbats, du sollst den Feiertag heiligen, ist das dritte. Und dann haben sie am Schluss noch mal eins geteilt. Es ist verändert worden. Und hier wird uns ganz deutlich von dem Apostel Paulus nahegebracht, die Liebe zu Gott, der Ausdruck unserer Liebe zu ihm ist, dass wir seine Gebote halten. Und durch die Hilfe Gottes ist das nicht schwer. Das war nun leider die Entwicklung der Gemeinde in Ephesus. Ein wunderbarer, ein guter Anfang ist es dort gewesen, aber langsam kamen die Einflüsse aus der hellenistischen, aus der griechischen Philosophie hinein in diese Gemeinde, die für uns vorbildlich ist und in der Reihenfolge der sieben Gemeinden hier in der Offenbarung, die man auch eingeteilt hat, in einzelne Abschnitte an erster Stelle steht. Aber die Gemeinde hat sich im Laufe der Zeit, dauerte gar nicht so lang, hat sie sich verändert. Und deswegen ist es wichtig, dass man in Johannes Kapitel 20 in den Versen 30 und 31 das liest, was das Anliegen war des Apostels Paulus und nachher auch des Apostels Johannes. Und dort steht ja, was im Grundsatz seines Evangeliums herausgestellt wird, noch viele andere Zeichen, Johannes 20, Vers 30 und 31, tat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen. Das war sein Anliegen, das Anliegen des Johannes dann. Jesus soll der Blickpunkt haben und nicht die heidnischen Götter und die heidnische Philosophie, die jetzt so langsam aufkeimte. Und bereits am Ende des zweiten christlichen Jahrhunderts, da wurde aus der schlichten urchristlichen Gemeinde eine Kirche, die allgemeine oder katholisch, katholisch heißt allgemein, die allgemeine, die katholische Kirche, denn da hat man angefangen, was im Alten Testament Praxis war, auch im Heidentum Praxis war, man hat wieder Priester eingestellt mit der entsprechenden Bekleidung. Wir haben ja nur einen Priester, einen hohen Priester. Wer ist das? Jesus. Aber die fingen an mit diesen Priestergewändern und den Priestern und dann haben sie Messopfer dargebracht, obwohl Jesus sich selbst geopfert hatte, Messopfer. Die Maria wurde jetzt angebetet, die angeblich auch in Ephesus verstorben ist. Dort ist ja die Marienkirche, auch Johannes soll dort beerdigt worden sein, sagt die Legende. Und dann steht da, dann die Lehre vom Fegefeuer kam auf und die Verehrung von Bildern, das ist ja in den zehn Geboten verboten, aber die haben es trotzdem gemacht, von Bildern und Reliquien und die Unsterblichkeitslehre und solche Geschichten. Die kamen vom zweiten nachchristlichen Jahrhundert auf und dann hat sich das entsprechend weiterentwickelt. Die Kirche hat sich ja später geteilt ums Jahrtausend rum in die römisch-katholische Kirche und in die griechisch-orthodoxe Kirche. Aber zu allen Zeiten in der Geschichte der Vergangenheit hat es Menschen gegeben, die auf das Wort achteten und die Gott treu sein wollten und die wussten, unsere Rettung kommt nur alleine durch Jesus. Ich denke dort im 12. Jahrhundert an die Waldenser zum Beispiel. Die haben in ihren bescheidenen Hütten da in den Wäldern und in den Höhlen im Winter die biblischen Texte abgeschrieben. Unter schwierigen Umständen und wenn es Frühling wurde und Sommer. Und dann sind sie hinausgezogen und haben dann diese Abschriften unter die Leute gebracht. Weil die Heilige Schrift gar keine Rolle mehr spielte. Und sie wollten diese Botschaft den Menschen nahebringen. Denkt er an Luther und Calvin und Zwingli, die Reformatoren, die auch auf einmal feststellten, wir leben ja ganz anders, als was da in der Bibel steht. Nur das Leben des Martin Luther war relativ kurz und er konnte in diesem kurzen Leben nicht alles umwandeln, was in anderthalb Jahrtausenden vor sich gegangen war. Er ist ja im 16. Jahrhundert, hatte er seine Reformation betrieben. Und die anderen ja auch. Und dann gab es im nächsten Jahrhundert den 30-jährigen Krieg. Ein Drittel aller Bewohner hier in unseren deutschen Landen, die sind dabei umgekommen. Und dann im darauffolgenden Jahrhundert, da fingen manche an nachzudenken. Sie beschäftigten sich mit dem prophetischen Wort. Hier der Pfarrer Petri in Seckbach bei Frankfurt, ganz in der Nähe. Seine Kirche war evangelisch reformiert. Die Kirche steht noch. Sein Haus, wo er wohnt, ist schon längst kaputt. Aber ihr könnt die Kirche noch sehen. Der hat durch das Studium des Alten und Neuen Testamentes herausgefunden, den Anfang der 2300 Abenden und Morgen. Das war der Pfarrer Petri. Und dann habt ihr andere Leute kennengelernt, die da die Botschaft erkannt hatten. Einer der berühmtesten, das war der Geistliche von Württemberg, der Prälat Bengel, der hat eine Offenbarung, eine Erklärung der Offenbarung geschrieben. Man hat sich mit dem prophetischen Wort beschäftigt, man könnte viele nennen noch. Der eine Lehrer Kelber aus Nürnberg, der kam im 19. Jahrhundert auch auf diese Gedanken. Und dann der berühmte William Miller, der gesagt hat, das will ich mal die Bibel richtig studieren, nur mit der Konkordanz. War sich hingesetzt, jahrelang. Und dann kam er auch zu der Erkenntnis, wir leben in der letzten Zeit und Jesus kommt bald wieder. Er hat sich natürlich geirrt, denn in dem Oktober des Jahres 1844 ist gar nichts geschehen, aber ist was anderes passiert. Und da kam dann die Bewegung in Gang, zu der wir eigentlich auch gehören. Die Adventbewegung aus ganz kleinen Verhältnissen. Im letzten Jahr hat man den Beginn unserer Gemeinschaft bescheiden gefeiert, vor 150 Jahren, im Jahre 1863, wurde unsere Adventgemeinde, die Gemeinschaft der Siebentags-Adventisten, gegründet. Und die hat sich zum Ziel gemacht, in dieser Welt die frohe Botschaft zu verkündigen. Und da kamen dann die Prediger. Auch hier in Deutschland waren Leute zu der Erkenntnis gekommen. Jetzt sind wir in diese letzte Zeit hineingeraten. Und wenn Jesus seinen Dienst beendet, dann ist auch die Geschichte dieser Welt hier zu Ende. Und das wurde in Entschiedenheit verkündigt und das kam von Amerika rüber hier nach Deutschland. Und die ganzen großen Gemeinden, da gehört sogar Frankfurt und auch die Gemeinde Darmstadt dazu. Und die Gemeinde in Hannover, Hamburg ganz am Anfang und Berlin und Königsberg und Stettin und die kann man alle nennen. Die wurden alle vor über 100 Jahren gegründet, auch Darmstadt hier. Wie ist das passiert? Die Prediger bekamen den Auftrag, du gehst in eine Stadt, wo kein Adventgläubiger ist. Und da bleibst du 3, höchstens 4 Jahre, genauso wie der Apostel Paulus in Ephesus gewirkt hat. Und hat das mit als Vorbild genommen. 3 bis höchstens 4 Jahre. Und da hast du dann eine kleine Gruppe oder dann hast du eine kleine Gemeinde gegründet. Und dann kommst du in eine andere Stadt, wo auch kein 7-Tags-Adventist ist, aber nach dir kommt ein anderer Prediger, der wieder eine andere, die gleiche Botschaft, aber vielleicht eine andere Art hat. Der eine hat den Verstand angesprochen, der andere mehr das Empfinden. Dann vergrößerst du diese Gruppe oder Gemeinde. Und so sind die Gemeinden entstanden in Deutschland und in Europa. Und mein Vater hat das selbst mitgemacht. Er hat mir das erzählt. Und er war begeistert, dass weniger schöne war. Die mussten alle 3, 4 Jahre mussten die umziehen in eine andere Stadt. Die waren in Liegnitz, in Brieg und in Breslau und überall so rumgefahren. Immer so 3, 4 Jahre. Und dann das Evangelium verkündigt. Das war die Aufgabe, die auch der Apostel Paulus praktiziert hat und die anderen. Und als wir auf der Marienhöher Schule waren, da hatten wir 2 tüchtige Bibellehrer. Waren beides hervorragende Vortragsredner. Der Bruder Binanzer und der Bruder Dankstadt. Der war später hier Vorsteher in Frankfurt. Die haben uns das beigebracht. Punkt Nummer 1. Wenn du Prediger bist, verkündigst du das Evangelium. So, und ich war 23 Jahre alt, als ich im Jahre 1950 in den Predigtdienst trat am 1. Juli. Und da haben sie mich geschickt in den Harz, den Südharz. Und im Südharz gab es 3 Gemeinden. Die Gemeinde Osterode, das waren 10 Deutsche und 10 Ungarn, die dann ausgewandert sind nach Amerika. Und dann war Herzberg. Die Gemeinde hatte 7 Glieder. Und dann kam Bad Lauterberg, die Gemeinde hatte 6 Glieder. So, das waren 2 Flüchtlinge. Und ich war im Südharz ganz alleine. Mein Titel war Missionshelfer, ganz bescheiden. So, und jetzt seht zu, was da zu machen ist. Ja, was ist da zu machen? Dann habe ich am 1. Juli angefangen, da war mir klar, im Oktober fange ich an und heilige. Und zwar in Herzberg. Herzberg, weite Straße da, rechts und links gehen schon die Berge hoch. Und da war ein Gasthaus in der Mitte der Stadt. Da habe ich das Gasthaus mieten wollen am Sonntag. Da sagte mir der Wirt, das geht nicht, da tagt der Kirchenrat. Na, mit dem Kirchenrat hatte ich nichts im Sinne. Und infolgedessen haben wir am Dienstagabend festgemacht. Und dann haben wir Handzettel verteilt. Die 7 Geschwister. War eine Familie mit 2 Söhnen, die schon erwachsen waren. Und eine Schwester mit einem Sohn mit 18, der war auch schon getauft. Und eine alleinstehende Schwester. 7 Glieder. Und wir haben eine Zettel verteilt. So am Dienstagabend um 20 Uhr. Was wird jetzt passieren? So haben wir alle gespannt. Die 7 Glieder waren alle da. Dann kam ein Gast nach dem anderen. Und da waren 14 Gäste da. 14 Gäste, haben uns gefreut. Und da fing natürlich das Thema an, Daniel 2, haben die Leute noch nie gehört, und Matthäus 24 und alles. Und die kamen immer wieder. Und nach 7 Abenden war die Vortragsreihe zu Ende, ging Bibelstunden los. Und da hat sich eine Frau mittleren Alters zur Taufe entschieden. Kam der Bruder Weinert aus Goslar, den kennt ihr ja, war der Schwiegervater von dem Bruder Strahler. Und er hat sie getauft dann. Ich habe mich gefreut. Einer. Ja, manche werden sagen, das war ja ein mageres Ergebnis. Jetzt will ich euch erinnern dran. Jesus hat 3,5 Jahre lang gepredigt. Wunder getan, Tote auferweckt, Tausende gespeist. Und was berichtet uns im Korintherbrief der Apostel Paulus? Nach seiner Auferstehung haben sie sich auf dem Berg getroffen. Wie viel? Waren vielleicht nicht alle hingewandert. Das waren gerade 500. 500. Und wenn du große Vorträge gehalten hast, jeder Prediger muss ja Vorträge, jeder Vorsteher, der Seng hier, auch öffentliche Vorträge gehalten und da hast du Leute angesprochen, aber es waren doch immer nur wenige, die sich entschieden haben. Nur die Gemeinde ist dann gewachsen. Aber, und jetzt muss ich sagen, es ist das dann ähnlich gelaufen wie in Ephesus. Die hatten einen wunderbaren Anfang. Menschen haben sich entschieden, Jesus anerkannt, sie wollten einmal teilhaben am himmlischen Reich. Und was haben sie sich dann angepasst? An die Umwelt, heidnische Ideen, andersartige Glaubensgedanken. Und bei uns ist das ähnlich jetzt gelaufen. Wir haben uns angeschlossen an die anderen Kirchen, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und da gibt es genaue Vorschriften. Und eine der Vorschriften lautet, du darfst von den anderen Mitgliedskirchen, das ist die katholische Kirche drin, die evangelische Kirche, die Baptisten und die Methodisten, viele andere, du darfst von den anderen Mitgliedskirchen keine abwerben. Wenn einer freiwillig übertritt, das wird gestattet. Das andere darf nicht geschehen. Und deswegen ist es bei uns auch sehr ruhig geworden mit der Verkündigung. Und das Ergebnis ist, das sehen wir ja alle, mit der Zeit fangen die Gemeinden an zu schrumpfen. Vor einigen Jahren, heute sind ja viele auf der Marienhöhe von uns, aber vor einigen Jahren waren alle Stühle hier besetzt. Alle Stühle. Und wenn er jetzt reinkommt, merkt er, es wird immer leerer, denn es werden welche beerdigt und welche ziehen weg, kommt der eine zum anderen, der mal hinzuzieht. Aber ich denke an Gemeinden, die auf ein Minimum geschrumpft sind. Die erste Gemeinde, die eine eigene Kapelle kriegte, war die Gemeinde Hildesheim. Der Bruder Mehling, Verbandsvorsteher, hat sie bauen lassen mit 7 Fenstern in Erinnerung an die 7-armigen Leuchter. Ich war bei der Einweihung dabei, ein wunderbares Gebäude. Die Gemeinde hatte 80 Glieder. Heute ist die Gemeinde geschrumpft, es sind nur noch 20 alte Omas und Opas da. Und eines Tages wird keiner mehr da sein. Wir schrumpfen genauso. Und im Südharz, wo ich damals angefangen habe, die Gemeinde zu gründen, da hat man sich in Bad Lauterberg einen schönen Raum beschafft. Und da hat sich die Gemeinde versammelt, die hat vor 8 Wochen aufgehört zu existieren, weil keiner mehr da ist. Und das ist das, was uns bedrücken könnte. Es läuft genauso ähnlich, wie das damals in Ephesus gelaufen ist. Und dann kommen noch andere Ideen. Was haben wir denn im 4. Gebot gehört? In 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen. Am 7. ruhte er. 24-Stunden-Tag. Und nächstes Jahr ist Generalkonferenz. Und da kommen all die Vertreter unseres ganzen Werkes zusammen zur Beratung. Und das soll jetzt erinnert werden und festgelegt werden. Wir glauben an 7-Tags-Adventisten, an eine 6-Tage-Schöpfung. Aber es gibt bei uns auch welche, die von einer theistischen Evolution reden. Und die sind ganz empört, dass man im nächsten Jahr das festlegen will. Denn sie sagen, naja, die Wissenschaft lehrt doch, das waren Jahrmillionen. Gott hat doch nicht Jahrmillionen Jahre dann geruht. 6-Tage-Schöpfung. Gibt schon Unruhe. Der nächste Gedanke ist natürlich, was zur Spaltung führen kann, ist natürlich die Ordination von Frauen. Das ist ein Kapitel für sich. Und da gibt es die Idee, dass man im nächsten Jahr das nochmal besprechen will, nachdem man schon im Jahre 1990 und im Jahre 1995 auf den Generalkonferenzen entschieden hat, diese Frauenordination, die jetzt praktiziert wird von vielen Kirchen, ist nicht biblisch. Aber jetzt fängt man wieder an und jetzt geht man so weit, dass man sagt, dann will man das den Vereinigungen und den Verbänden und den Divisionen selbst überlassen. Aber das bringt uns zur Spaltung. In Schweden gab es eine Kirche, eine evangelische Kirche. Jetzt gibt es 2. Eine praktiziert die Frauenordination und die andere lehnt sie ab. Anglikanische Hochkirche, die haben jetzt auch Priesterinnen eingestellt. Es sind viele Geistliche und viele Glieder der anglikanischen Hochkirche in England aus ihrer Kirche ausgetreten. Was macht der Papst in Rom? Und der Papst, der hat jetzt einen Bischof hingeschickt und ein Bistum in England gegründet. Welche Probleme kommen nun auf uns zu? Und jetzt kommt der Sache, meine Zeit geht schon längst um, und jetzt kommt es dahin, wie wird der Einzelne entscheiden in seinem Leben? Ihr habt einen schönen, interessanten Bibeltext, den ich mit einbeziehen will. Und dieser Text, der besagt uns sehr deutlich in Lukas Kapitel 18, Vers 8. Wenn des Menschen Sohn kommen wird, sagt Jesus, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Ich denke dran an den Elia. Und der Apostel Paulus zitiert ihn auch in seinem Römerbrief. Der Elia, der sich auseinandersetzen musste mit dem Ahab und der Isebel und den heidnischen Priestern im Alten Testament, in dem Zehnstämmereich im Nordreich. Und da dachte der Elia nachher, Gott hat sich zwar offenbart, ich bin allein übrig geblieben. Aber Gott zeigt ihm, und das schreibt auch der Paulus, nee, du bist nicht allein übrig geblieben, sondern 7000 Männer, schreibt der Paulus, haben sich nicht gebeugt vor dieser heidnischen Gottheit. 7000, boah, sagen wir eine große Zahl, nur wenn er genau im Buche nachforscht, im 2. Samuel 14, da gab es in diesem 10-Stämmereich 800.000 wehrfähige Männer. Die waren nicht im Kriegsdienst, aber die waren ab 20 Jahre gezählt. Die Einwohnerschaft war zwischen 3 bis 4 Millionen. 8.000 Männer. Und wer so ein Apparat hat zu Hause zum Rechnen, der kann mal nachforschen. Wenn von den 800.000 nur 7.000 sich nicht gebeugt haben vor den heidnischen Gottheiten, dann war von 114.000 nur ein einziger, der Gott treu geblieben ist. Und das sollte uns so ein bisschen zum Nachdenken bringen. Das Sitzen hier in der Gemeinde allein reicht nicht, sondern unsere Entscheidung müssen wir treffen an jedem Tag zu Jesus in der Erwartung, dass er bald wiederkommen wird. Und deswegen hat der Johannes damals die Gemeinde zu Ephesus gemahnt und er mahnt uns in 1. Johannes 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und das ist unser Problem in der modernen Welt. Die Welt, an der wir teilhaben wollen, in der wir leben. Und dann vergessen wir oft das, was wir auch in Ephesus vergessen haben. Dass wir dem treu sind, der über uns steht. Und deshalb möchte ich mit dem Text schließen, den wir in Johannes Kapitel 5, Vers 24 finden. Ein wunderbares Wort. Jesus sagt hier, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ein wunderbarer Hinweis, an den wir jeden Tag denken sollen. Ich persönlich habe mich entschieden, auf das Wort zu hören, das uns übermittelt worden ist. Nicht, was irgendwelche Leute reden, ob bei uns oder woanders, auf das Wort zu hören. Und dann sagt uns Jesus, durch das Wort werden wir hingewiesen auf den, der Jesus gesandt hat. Und wenn wir ihm treu sind, dann haben wir das ewige Leben. Und in dieser Welt, das merkt er jetzt, entsteht Unruhe. Wenn ich so denke an die Regenfälle jetzt auch in unserem eigenen Land, hast du früher nie in dieser Art gehabt. Die Überschwemmungen In Serbien, im Nu, stand das Wasser bis zum Dach. Das sind die Hinweise, die uns der Lukas gibt über die Zeit, in der wir leben. Möge Gott mit uns sein und uns helfen, dass wir ihm allein treu sind und in der Erwartung stehen, dass bald alle irdische Auseinandersetzung zu Ende ist und dass wir dann teilhaben an seinem Reich. Amen. Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich freue mich, dass wir heute Vormittag so schön zusammen sein können. Ich hätte fast ein Fernrohr mitbringen müssen, denn die vorderen Reihen sind hier alle frei, dass ich euch alle gut sehe. Aber ich nehme an, ihr könnt mich gut hören. Jetzt habe ich einen Text ausgesucht, einen sehr interessanten Text. Und wer ein Bibelbuch zur Hand hat, darf gerne mit aufschlagen, denn es werden einige Texte aus diesem Zusammenhang noch genannt werden. Und wenn ihr die schwarz auf weiß seht, dann habt ihr das noch deutlicher vor Augen. Ich nenne jetzt den Text aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Sind einige interessante Texte. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt erschreckt, aber wir wollen sie so ein bisschen nett erklären. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 steht Folgendes geschrieben. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren böser Geister. Der Apostel Paulus hat diese Zeilen an seinen Mitarbeiter Timotheus gesandt. Als er das erste Mal auf Missionsreisen ging, Apostel Paulus, kam er nach Lystra und ihr kennt ja die Geschichte. Dort fand er diesen jungen Mann vor, der wurde getauft, der Vater war Heide und die Mutter war Jüdin gewesen. Und auf der zweiten Missionsreise, die der Paulus machte, hat er dann ihn als Mitarbeiter mit einbezogen. Und deswegen schrieb er jetzt hier aus besonderen Gründen diesen Timotheus diesen Brief, und zwar nach Ephesus. Dort war eine Gemeinde, die auch der Paulus gegründet hatte, und gab mancherlei Probleme dort. Und da hat er den Timotheus dahin geschickt, etwa im Jahre 63 nach Christi Geburt. Der Apostel Paulus hat aber noch einen zweiten Brief geschrieben, den zweiten Timotheusbrief. In diesen Briefen versucht jetzt Paulus, den Timotheus anzusprechen und ihm Weisungen zu geben. Auch der Titusbrief ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Und diese Zeilen, die Paulus hier geschrieben hat, unterscheiden sich von den Zeilen, die er in den Briefen an die Gemeinden geschickt hat. Und da ist jetzt ein kleiner Unterschied und das werdet ihr genau feststellen nachher. Den zweiten Brief an den Timotheus, den der Paulus geschrieben hat, den schrieb er in Rom, als er im Gefängnis war und als er verurteilt werden sollte und dann auch verurteilt worden ist. Der zweite Brief ist also kurz vor dem Tode von Paulus geschrieben worden, von ihm. Und er bat in diesem Brief, der Timotheus möge ihn doch in Rom besuchen. Ob der Timotheus noch nach dort gekommen ist, das weiß man nicht. Es ist der letzte Brief, der zweite Timotheusbrief, den der Paulus überhaupt geschrieben hat. Und wenn man das so dann überdenkt und die Zeilen liest, dann kriegt man eine ganz andere Vorstellung von dem, was der Apostel Paulus sagen wollte. Denn er stand ja in dem Dienst Jesu von ganzem Herzen. Jesus hat ihn selbst berufen zu dieser Aufgabe und er nahm auch diese Aufgabe wahr, soweit er konnte. Und wenn wir jetzt diesen ersten Text gelesen haben, dann ist er nämlich sehr interessant. Denn er beginnt ja damit, der Geist aber sagt deutlich, es ist die Frage nicht der Paulus, sondern welcher Geist denn? Und da ist man sich in der Auslegung einig, es ist der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Wer oder was ist der Geist der Weissagung? Und da haben wir den Text in Offenbarung Kapitel 19, Vers 10. Und in diesem Text steht ganz schlicht drinnen, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Oder das Bezeugen Jesu ist der Geist der Weissagung. Und wenn wir jetzt diesen Text lesen, dann ist das kein Gedanke und keine Idee von Paulus, sondern dann spricht Jesus durch den Geist der Weissagung den Paulus an und er gibt das weiter, indem er diese Zeilen an den Timotheus geschrieben hat. Er spricht jetzt hier von diesen letzten Zeiten. Wann sind denn diese letzten Zeiten? Wir haben vorhin im Thessalonicher Brief ja etwas rumdiskutiert über die Dinge, die da angesagt worden sind. Gibt es verschiedene Meinungen, aber hier wird von den letzten Zeiten gesprochen. Was sind denn diese letzten Zeiten? Wann leben wir? Wenn man jetzt das Buch Daniel in Erinnerung hat, Daniel 2, Daniel 7 natürlich, dann müssten wir sagen, wir leben in den letzten Zeiten. Auch wenn wir Offenbarung Kapitel 2 und 3 mit einbeziehen, der Offenbarung, die Darstellung von den sieben Gemeinden. Die sieben Gemeinden nacheinander, die in gewissen Zeitabschnitten erschienen sind. Und die letzte Gemeinde ist die Gemeinde zu Laodicea. Und wir glauben, dass wir in dieser Gemeinde des Gerichtes leben, in der Gemeinde der Zeit von Laodicea. In den letzten Zeiten. Und deswegen ist interessant, dass wir uns überlegen, was ist denn über diese letzten Zeiten gesagt? Was wird dann geschehen, wenn diese letzten Zeiten sind? Da haben wir ja jetzt gelesen in Kapitel 4, Vers 1 im 1. Timotheusbrief, was wird da geschehen? Es werden etliche von dem Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren böser Geister. Wir leben heute in einer Welt, wo es viel Durcheinander gibt, auch im christlichen Glauben. Es gibt viele Kirchen und Glaubensgemeinschaften und jede Richtung hat andere Ideen und es ist für manchen schwer, einen klaren Weg zu finden. Der Geist der Weissagung spricht von den letzten Zeiten, was da alles geschehen wird. Es werden anhangen Leute verführerischen Geistern. Nun, wir wissen ja, dass es Evangelisten gibt heutzutage, die Heilungsevangelisten. Ich denke auch ganz besonders an die Pfingstgemeinde, die sehr zunimmt. Dort werden große Evangelisationen veranstaltet und finden die Wunderheilungen statt. Viele Leute laufen dorthin, nicht um Gottes Wort zu hören, sondern um geheilt zu werden. Viele werden geheilt, manche werden nicht geheilt. Das ist das, was heute in dieser Welt geschieht, der Okkultismus, der Spiritismus, das sind alles Dinge, die in unserer Zeit sich gestalten. Spiritismus seit 100 Jahren wieder in die moderne Welt eingetreten. Das ist das, was hier der Paulus im Auftrage des Geistes der Weissagung dem Timotheus übermitteln wird. Und dann wird halt von vielen falschen Propheten gesprochen. Und Jesus führt das an, Matthäus Kapitel 24, 11. Und sie werden viele verführen. Das heißt also, in der letzten Zeit oder in den letzten Zeiten wird es nicht einfach sein, den Weg zu gehen, den uns Jesus gezeigt hat, weil viel Durcheinander sein wird. Und wir leben ja in dieser Zeit, wo wir viele Ideen hören, außerhalb und auch oft innerhalb unserer Gemeinde. Und da bedeutet das, dass wir auf das achten, dass wir den rechten Weg finden. In 2. Timotheus, also im letzten Brief, den der Apostel Paulus an den Timotheus geschrieben hat, in Kapitel 3, in den Versen 1 bis 4, wird einiges Interessantes vermittelt. Und wer das mal in Ruhe liest, wer die Zeitungen liest und wer auch im Fernsehen liest und wer die Menschen so beobachtet in dieser Welt, der wird viele Ähnlichkeiten hier entdecken, die nun in diesem Kapitel geschrieben sind. Ich nenne 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die ersten 4 Verse. Da heißt es: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden die Menschen viel von sich halten, geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die Lüste mehr lieben als Gott. In den letzten Tagen steht hier. Und jetzt gucken wir in die Umwelt und was stellt er fest? Viele Ähnlichkeiten, die hier geschildert sind. Die Menschen sind geldgierig. Punkt Nummer 1 für viele, viel Geld verdienen, ein gutes Leben zu haben. Sagt schon der Jesaja, essen und trinken und dann sind wir tot. Und der Paulus führt es im Korintherbrief auch an. Das ist die Sehnsucht, auch der jungen Leute schon, was zu werden, was zu sein und gut zu leben. Das sind die Gedanken heute. Und dann steht noch dabei in Vers 5, die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche meide. In der Landeskirche in Sachsen, vielleicht habt ihr das gehört, war eine besondere Veranstaltung und eine Tagung gewesen, wie das so üblich ist. Und da wurde dann beschlossen, dass auch in der Landeskirche in Sachsen homosexuelle Pfarrer und lesbische Pfarrerinnen einziehen dürfen in die Kirchen und Kapellen. Und da war eine ganze Anzahl Leute, die erschrocken waren, die da sagten: Lutheraner, das ist ja gegen biblisches Wort. Die haben sich zusammengetan und haben eine Eingabe gemacht an die landeskirchliche Verwaltung. Einer, der besonders kräftig redete, war der Jugendreferent der Landeskirche. Die Reaktion war, der Jugendreferent, der wurde sofort entlassen, fristlos entlassen. Und die anderen, denen wurde nahegelegt, stille zu sein. Das sind die Vorgänge. Christliche Kirche, handelt sie nach dem Worte Gottes? Was steht hier drinnen? Die so tun, als haben sie ein gottesfürchtiges Wesen, aber sie handeln und reagieren ganz, ganz anders. In 2. Timotheusbrief in Kapitel 3 und 4. Ihr seht also, das war das Anliegen, das zum Schluss der Apostel Paulus hatte, indem der Geist der Weissagung ihm diese Hinweise gegeben hat. 2. Timotheus 4 und hier Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, wonach ihnen die Ohren jücken. Und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Wir wissen, dass in die christliche Welt der Zeitgeist eingezogen ist. Und wir sind erstaunt, wie die christliche Haltung in unserem eigenen Lande ist. Wir haben in Deutschland im Augenblick 82 Millionen, rund 82 Millionen Einwohner. Von diesen 82 Millionen gehören 41,4% irgendeiner Kirche an. Das sind also 54 Millionen. Von 82 Millionen Bewohnern sind nur 54 Millionen in einer Kirche. Aber, und das ist jetzt interessant, in Deutschland glauben an den lebendigen Gott, das war die neueste Umfrage, an den lebendigen Gott nur 40%, das heißt 32 Millionen. Von den 82 Millionen glauben nur in Deutschland 32 Millionen an den lebendigen Gott. Und da sehen wir, dass sogar viele Kirchenchristen, die sich zu einer Kirche in irgendeiner Weise bekennen, praktisch noch nicht einmal alle an einen lebendigen Gott glauben. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Als hier am 17. Juni dieses Jahres der Sonntagsgottesdienst stattfand im Fernsehen, ZDF, hatte eine Baptistengemeinde diese Sonntagsfeier zu gestalten. Und der Baptistenpastor predigte nicht aus dem Worte Gottes, sondern er las Texte vor aus dem Koran. Da waren viele entsetzt. Manche sind aus der Baptistengemeinde ausgetreten aus diesem Grunde. Koran. Wir haben doch das Wort Gottes. Das sind alles Dinge, die so sich gestalten. Man könnte viel erzählen jetzt, aber jetzt verstehen wir, warum der Apostel Paulus durch den Geist der Weissagung dem Timotheus das übermittelt hat. Und er hat das aufgeschrieben und wir können das heute lesen. Wenn wir uns versammeln hier und jeder seine Beschäftigung hat, merkt man oft gar nicht, was so in dieser Welt alles vor sich geht. Und manchmal merkt man auch gar nicht, dass auch wir Veränderungen erleben in unserer eigenen Gemeinde. Manche Dinge, die man in den Kirchen draußen akzeptiert hat, die werden so langsam von uns auch akzeptiert. Denke ich jetzt nur alleine an die theistische Evolution. Es gibt eine ganze Reihe unserer Brüder, auch an der Hochschule in Friedensau, die der Überzeugung sind, das Leben ist entstanden durch eine theistische Evolution, das heißt durch eine Entwicklung, wo Gott am Anfang das Leben gegeben hat, aber dann nicht in einem 24-Stunden-Tag jeweils in dieser Schöpfungswoche, sondern in Jahrtausenden oder in Jahrmillionen. Das ist eine These, die unbewiesen ist, aber die man akzeptiert, auch in unseren Kreisen. Ich denke, das andere, was ihr gelesen habt in Adventisten heute, ich bin ja mehr ein Adventist von gestern, aber da steht drin in dieser Schrift, und ihr habt es gelesen, der neuesten Ausgabe jetzt, dass da geschildert wird, die Gefahr der Spaltung. Warum? Weil es Vereinigungen gibt und ganze Verbände in Amerika und auch in Deutschland hier, die für die Fraueneinsegnung sind. Die Fraueneinsegnung zum Predigtamt und in Amerika auch zu den Vorstehern. Im Jahre 1990 und im Jahre 1995 hat man auf der Generalkonferenz das Wort Gottes intensiv studiert gehabt und hat eine Beglaubigung zum Predigtamt für die Frauen abgelehnt. Man hat sich auf den Paulus berufen, der sich ganz deutlich äußert, aber der Paulus beruft sich ja auf das Wort Gottes. Jetzt hat man wieder eine Kommission, das habt ihr ja gelesen, eine Kommission einberufen, die bei der nächsten Konferenz klären soll, im Jahre 2015, ob wir eine Einsegnung zum Predigtamt für Frauen praktizieren wollen, eine Angleichung der evangelischen Kirche. Die evangelische Kirche hat heute mehr Pastorinnen als Pastoren, aber sie verliert sehr, sehr viele Kirchenmitglieder. Das ist ein Problem. Die Kirche in England steht vor der Spaltung. Anglikanische Hochkirche, die haben jetzt auch die Frauenordination eingeführt und hat der Papst sich gefreut, der hat gleich einen Bischof darüber geschickt und der Papst sagt, die Priester der anglikanischen Kirche, das sind eine ganze Menge, die diese Fraueneinsegnung ablehnen, die können bei uns Priester bleiben, auch wenn sie eine Familie haben. Und so droht in England die Spaltung. Und ihr habt ja in dem Artikel selbst gelesen, dass die Gefahr besteht für unsere Gemeinschaft oder Kirche jetzt, dass auch die Spaltung kommen könnte. Weil einige Vereinigungen sagen, was hat uns denn die Generalkonferenz zu sagen? Steht drin in dem Text, habt ihr ja genau gelesen. Das hat auch die nicht zu entscheiden, wen wir zur Einsegnung bringen. Ich muss euch ehrlich sagen, ob den Frauen das so gefällt, in dieser Situation heute in einem Panzerwagen zu sitzen und ob den Frauen das so gefällt, auf Kriegsschiffen Dienst zu tun, wenn es dann tatsächlich mal zum Kriege kommt, weiß ich nicht. Denke nur an die Jungfrau von Orléans vor 600 Jahren, die eine ganze Armee befehligt hat, aber die ein sehr trauriges Ende genommen hat. Ob das die Aufgabe der Frauen ist, weiß ich nicht. Ich wünsche Ihnen allen das Beste. Nur, das ist jetzt ein Problem auch in unserer Gemeinschaft. Und deswegen denke ich an das, was in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2 steht. Und das ist ein schöner Satz, denn der Apostel Paulus, der spricht jetzt den Timotheus an und was sagt er ihm? Predige das Wort. Welches Wort meint er denn? Predige das Wort, fordert er dem Timotheus auf. Und zwar wird das näher erklärt im 2. Timotheus Kapitel 2 und da habt ihr das sehr schön vermerkt in Vers 15. Der da recht austeilt das Wort der Wahrheit. Und wenn er in Vers 9 guckt, das Wort Gottes, das soll verkündigt werden. Das heißt also, predige das Wort und dann sagt er zu ihm, stehe dazu. Es sei zur Zeit oder, und da leben wir jetzt ja drinnen, oder zur Unzeit. Wir sollen uns ausrichten, nicht was irgendwelche Leute sagen, sondern was uns das Wort Gottes vermittelt. Das Wort der Wahrheit, das Wort Gottes. Als ich Prediger war, noch lange her, 50 Jahre wahrscheinlich, noch länger in Göttingen, da wohnten wir in einem Hause, im Altbau war das, mit hohen Decken noch, 3 Meter waren die hoch, hast du noch frische Luft gekriegt in deiner Wohnung. Wir wohnten im Hochparterre und da gab es einen ersten Stock und einen zweiten Stock. Das war das Haus, wo jetzt die Kapelle daneben steht. Gehörte einer Glaubensschwester, die hat in ihrem schönen Obstgarten dann die Kapelle errichten lassen. Und ganz im obersten Stock, zweiten Stock, da war ein Professor eingezogen mit seiner Familie. Er war der Direktor vom Max-Planck-Institut gewesen, wurde jeden Vormittag elegant abgeholt von einem Chauffeur mit einem großen schwarzen Mercedes, damals Mitte 1950 war das etwa. Und er hatte eine Familie, er hatte einen Sohn, er war so 25, hatte gerade seinen Doktor gemacht, der war von seiner ersten Frau, die verstorben war. War ganz traurig gewesen, wenn er davon erzählte. War sehr leutselig und traf sich öfter im Treppenhaus. Und dann hatte er, als seine Frau verstorben war, hatte er eine sehr, muss ich sagen, sehr hübsche und schöne junge Frau geheiratet. Das war seine Sekretärin. Sekretärin, die war, als er sie heiratet, hat er mir erzählt, war die 20. Na, er war schon älter, er war vielleicht schon 55 oder wie, 60 oder was. Und die hatte drei von ihm so kleine drei Töchterlein bekommen, so wie die Orgelpfeifen nebendran. Und die hatten immer so die gleichen Kleidchen angehabt. Eine nette Familie. Der Sohn, der schon älter war von der ersten Frau, die hatte eine sehr freundliche Braut. Und dann war eines Tages der Augenblick gekommen, der Hochzeit. Der Professor war sehr beglückt darüber, dass sein Sohn so eine nette Braut gefunden hat. Und haben die auch groß gefeiert irgendwo in so einem Restaurant. Wir haben doch besten Segenswünsche ausgesprochen. Aber einige Wochen später, nach dieser Trauung, war die neue Frau jetzt von dem Sohn plötzlich im Krankenhaus. Die hatte Blinddarmentzündung, aber einen schweren Fall gehabt. War ins Krankenhaus gebracht worden und als ich dann den Professor traf, da sagte er mir, sie sei operiert worden und sie sei auf dem Wege der Besserung. Na, ich sage, das sind ja in der Universitätsklinik, sind ja lauter tüchtige Ärzte. Daraufhin sagte er mir, ja, ich kenne sie alle, wir sind miteinander befreundet. Ich traf einen Glaubensbruder in der Stadt, der war auch in dieser Klinik tätig. Und den sprach ich an, du, ich sage, von unserem Professor Mause, liegt die Schwiegertochter bei euch in der Klinik. Ja, sagt er, das weiß ich. Wir waren alle sehr aufgeregt, aber es ging alles gut vorüber. Sie ist auf dem Weg der Besserung. 3-4 Tage später kriege ich von diesem Bruder morgens früh einen Anruf. Und da sagt er, du, die Schwiegertochter von dem Professor in eurem Hause, die ist verstorben. Na, ich sage, wie gibt's das denn? Ja, sagt er, es gab Probleme. Die hat man nicht rechtzeitig erkannt und hat auch nicht rechtzeitig dagegen was getan. Sie ist tot. Na, ich bin ganz erschrocken. Gehe raus zum Briefkasten und will die Post da holen. Da kommt der Professor gerade die Treppe runter. Schon dunkel gekleidet. Ich habe ihm mein Beileid ausgesprochen. Da sagt er, Sie sind der Erste, der mir kondoliert. Und dann sage ich, wie konnte denn das passieren? Das sind doch lauter tüchtige Ärzte dort. Und dann sagte er mir einen Satz, den habe ich nicht vergessen. Er sagt, Herr Müller, das sind alles nur Menschen. Das sind alles nur Menschen. Damit wollte er sagen, das sind keine Halbgötter in Weiß, wie man es oft angesehen hat, sondern das sind Menschen, die sich irren können. Das sind Menschen, die Fehler machen in ihrem Denken, in ihrem Handeln. An den Satz habe ich immer gedacht, wenn von Wissenschaftlern die Rede war, die Naturwissenschaftler, die glauben, alles zu wissen, wie die Erde entstanden ist oder von der Urzelle aus, wie das Leben sich entwickelt hat bis zum Homo sapiens. Und da denke ich immer an das, was mir der Professor gesagt hat. Das sind alles nur Menschen. Die können sich irren, die können Fehler machen in ihrem Denken und in ihrem Handeln. Und ich denke an die Theologen. Die sind auch Wissenschaftler, die glauben, alles zu wissen. Die der Meinung sind, modernen Theologen heute, der Mose, der kann doch das gar nicht geschrieben haben. Gibt es manche sogar, die sagen, ja, konnte man ja noch gar nicht schreiben, angeblich als der Mose gelebt hat. Das ist eine Zusammenfassung von irgendwelchen Fabeln und Legenden aus anderen Kreisen und Nachbarschaft. Und da hat sich einer zusammen mit anderen getan und hat die 5 Bücher Mose geschrieben. Das ist ja beim Buch Daniel das Gleiche. Sagen die Theologen in dieser höheren Kritik da, Bibelkritik, die sagen, das kann der Daniel gar nicht gewusst haben, wie die einzelnen Länder nacheinander kommen, sondern das eine hat viel später geschrieben. Genauso bei diesen Timotheusbriefen gibt es moderne Theologen, kenne ich selbst sogar von Göttingen her, die sagen, ja, Der Paulus konnte das ja gar nicht gewusst haben. Das muss einer später geschrieben haben, was da im 1. und 2. Timotheusbrief geschrieben steht. Der Paulus hat das ja nur schreiben können und der Daniel hat das auch nur schreiben können, weil es ihm eingegeben worden ist von dem allmächtigen und großen Gott im Himmel. Und das ist unser Problem heute. Die einen sagen, das ist eine menschliche Literatur, und die anderen sagen, es ist eine Offenbarung Gottes. Was ist es jetzt? Ich persönlich glaube, dass es eine Offenbarung Gottes ist, da kann man viel darüber sagen jetzt. Aber das große Problem ist ja, wir sind alle älter geworden jetzt, im Großen und Ganzen hier, und ich bin auch alt und warte darauf, dass der Augenblick mal da ist, wo du beerdigt wirst. Und was ist dann, wenn du beerdigt wirst? Wenn das, was in den biblischen Texten steht, nicht stimmt, was ja viele glauben heute. Ich habe ein paar angesprochen, die sind der Meinung, oh, wir leben gut, das haben wir ja vorhin gelesen, wie die leben. Nur an der Sterben und ist alles vorbei. Stimmt das nicht, was im biblischen Text steht? Dann werde ich in die Erde gelegt, zerfällt der Körper und dann ist alles zu Ende. Stimmt das aber, was im biblischen Text steht, im Alten und im Neuen Testament? Stimmt das? Dann werden alle, ob gottlos oder gottfürchtig, einmal wieder zu einem neuen Leben auferweckt werden. Die, die in Treue Jesus gefolgt sind, die werden teilhaben am Reiche Gottes. Bei denen will ich dabei sein, deswegen halte ich mich an die Heilige Schrift. Was ist mit den anderen? Die werden auch nochmal auferweckt werden. Und nach dem Gerichtsbeschluss, der dann kommt, in Offenbarung 20, Vers 9, könnt ihr das lesen, da steht drinnen, es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Das heißt, grausig gesprochen, müssen alle wieder auferstehen, ob das der Napoleon war oder der Herodes der Große, wie alle heißen. Und dann werden sie verbrannt. Zu denen will ich nicht gehören. Und deswegen hat auch Jesus den Hinweis gegeben, ihm in Treue zu folgen. Und da kommen wir jetzt ganz kurz ins Matthäus-Evangelium zurück. Und zwar Matthäus in der berühmten Bergpredigt im Kapitel 7, Vers 13 und Vers 14. Und damit muss ich auch langsam schließen. Da steht Folgendes drinnen. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden, steht hier. Das sind die, die sich mit dem Worte Gottes beschäftigen, die sich nicht irritieren lassen durch alle möglichen Dinge und viel Gerede heute in dieser Welt, auch in der theologischen Welt, in der christlichen Welt, sondern die sich an das Wort halten. Und jetzt kommt das noch, was Jesus dann in diesem Text im gleichen Kapitel noch zusätzlich sagt, und er sagte, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern, was steht da jetzt, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und deswegen möge Gott uns beistehen, dass wenn wir diese Zeilen lesen, und die Ereignisse in dieser Welt betrachten in ihren Einzelheiten, dass wir uns doch entscheiden, wenn wir hören, was in den letzten Zeiten vor sich gehen wird und was wir jetzt auch erfahren, dass wir zu denen zählen, die Gott gehorsam sind. Dass wir zu denen zählen, die einmal errettet werden, wenn alles in dieser Welt ein Ende gefunden hat. Amen.
Yeah.